Ja, guten Abend, ganz herzlichen Dank, Astrid, für die ganz wunderbare, nette, tolle Einführung. Ich selber bin glücklich, in Bochum sein zu können. Ich finde Ihren Campus fantastisch, bin hier wahnsinnig gern zu Gast. Leider erst zum zweiten Mal, ich würde am liebsten zum 20. Mal gekommen sein. Ich finde schon, wenn man hier reinkommt, kriegt man gute Laune. Dieses Gebäude ist ein Hammer. Und naja, es macht einfach Spaß. Und ich finde auch ganz toll, dass hier so zahlreiche Schienen sind. Allen Ernstes, eine Woche vor Weihnachten, das weiß ich wirklich zu schätzen. Also wirklich vielen Dank dafür im Vorfeld schon. Ich bin Schnellsprecherin, das ist aber sagen nichts, also das ist, kann ich begrenzt abstellen, eigentlich nicht. Aber ich kann es etwas modulieren und Sie können bitte, bitte wirklich, das ist ganz ernst gemeint, bitte sagen Sie einfach langsamer. Ich bin auch nicht beleidigt oder dann irgendwie erschrocken. Ich versuche da langsamer oder normal einen Satz zu formulieren. Ich muss da nur dummerweise ablesen, das macht die Sache jetzt nicht leichter. Aber bitte versuchen Sie, also bevor ich Sie abhänge und von mich hin anfange zu rattern, schreien Sie einfach langsamer und dann versuche ich den Kontakt wiederherzustellen. Das, was wir heute zu sehen bekommen, sind keine Filme. Und das Konzept der Anthropomenialität, also der Verschränkung von Anthropos und Medium, wird auch nicht wirklich explizit Thema sein. Es schwingt im Hintergrund mit, ist aber sehr hintergründig und ich kann einmal so reinrufen, Anthropomenialität. Dann wissen Sie, oh, wie nett, guten Tag. Mein lieber Kollege, es freut mich. Also ich rufe mal ab und zu das Wort rein, dann wissen Sie, wo ich vielleicht wo Sie vielleicht nachhaken können in den Diskussionen. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich werde es einfach nur sehr stark jetzt auf ein Medium Bezug nehmen, das auch sehr idiosynkratisch ist, mega vordigital, extrem analog. Und ja, ich fange jetzt mal einfach an. Also, wo tippe ich denn hier rum? Also, seeing through, Dioramate-Perspektive. Erstmal eine Frage an Sie. Wissen Sie, was Dioramen sind oder Habitat-Dioramen genauer gesagt? Kennen Sie Habitat-Dioramen? Alle? Wer kennt es nicht? Das sind doch einige, ne? Okay, ja, gut, aber immerhin, mehr als ich dachte, kennen Sie. Gut, wie man sehen. Also, seeing through, wie der Titel meines Vortrags schon ankündigt, wird es um ein Durchsehen oder um ein durch etwas hindurchsehen gehen und damit um eine genuin mediewissenschaftliche Szene, die danach befragt werden kann, von welchem Medium des Durchblicks jetzt hier die Rede sein soll, welche Art von Durchblick Thema sein soll und welche Art von Erkenntnis es gehen kann. Im Folgenden möchte ich Sie dazu auf das Feld meines aktuellen Forschungsprojektes locken, das eine bestimmte Schauanordnung eben zum Thema hat, das eben dieses Habitat-Diorama, Lebensraum-Diorama, sagt man auch auf Deutsch, aber das hat sich so eingebürgert, das Habitat-Diorama auch so zu nennen. Auf diese Dispositive bezogen geht es aus medienphilosophischer Sicht um die forschungsleitende Frage, wie mit Hilfe illusionsbildender und allgemein mimetischer Verfahren auch außerhalb von Kino- und Kunstkontexten so etwas wie ein Wissen über die Verschränkung von Natur und Kultur sowie deren Veränderung konstruiert werden kann oder konstruiert worden ist. Also ich setze gewissermaßen mein Illusionsthema fort, aber gehe jetzt vom Bewegtbildmedium Kino in ein raumbildnerisches Medium, in das Habitat-Diorama über. Mit den Habitat-Dioramen rücken naturkundlich museale Schauanordnungen ins Zentrum, die ebenso alt sind wie das Kino. Auch sie erfreuen sich weltweiter Verbreitung und adressieren ein Massenpublikum. Sie gehören mithin zur Kategorie der Massenmedien. Können Sie mich verstehen, auch in der letzten Reihe? Oder so gerade eben? Sprich lauter, schreien? Geht?
Ja.
Also erstaunlicherweise sind eben auch Massenmedien. Erstaunlicherweise sind sie allerdings bisher medienwissenschaftlich weitgehend unberücksichtigt. Und daher desiderat, also sind eigentlich völlig unterforscht. Weil man gleichwohl irgendwo beginnen muss, obwohl es hier ein Forschungsproblem gibt, also nämlich keinen Kontext, gehe ich zunächst in meinen Überlegungen zum Habitat-Diorama davon aus, dass sie als Fälle von Schauanordnungen mit anderen Schauanordnungen gemeinsam haben, dass sie eine eigene Beobachter- und Zuschauerposition konfigurieren oder und Subjektivierung hervorbringen, um bestimmte affektive und epistemische Wirkungen zu erzielen suchen. Also eine Adressierungsgestus haben, einen Impetus der internationalistischen Sorte mit ihnen einhergeht. Staunen und Faszination, aber auch Irritation und Schauder sind ja am meisten im Zusammenhang mit Habitat-Dioramen genannten Effekte und Affektlagen, die alle ihrerseits nicht nur je unterschiedliche Wissensbildungsprozesse nach sich ziehen, also etwa das Staunen kann nach sich ziehen, den Effekt, dass man mehr wissen will über das, worüber man erstaunt ist, also etwa über das Schicksal der Tiere, die man da sieht. In den Kästen, wir kommen gleich auf die Bilder, oder die Lebensgewohnheiten der Spezies, die wir da zur Ansicht bekommen. Schauder wird irgendeine Art von Vergleich auch mit anderen unheimlichen Dingen zur Folge haben. Es gibt also verschiedene Effekte dieser Affektlagen. Und zugleich sind diese Affekte Irritation, Schauder, Faszination und Irritation selber Formen des Erkennens, also sagen evaluative Weisen der Auffassung von etwas. Also ich nehme den Affektbegriff hier als einen auf, der nicht dem Kognitionsbegriff entgegengesetzt ist, sondern der selber kognitive Aspekte enthält und ein Modus der Erkenntnis ist. Okay. Die, also in epistemischer Hinsicht kann man sagen, vollziehen Habitat-Dioramen eine museumspädagogische Wende mit, die im 19. Jahrhundert passiert, also zügig nach den ersten Naturkundemuseen bauten, die viel mit seriellen Präsentationen arbeiten, also etwa mit den ganz vielen aufgereihten Fischen oder vor allen Dingen Vögeln. Das sind also Bälge, einfach nur sozusagen diese toten, hängenden Tiere, wo mit großen Listenbildungen daneben erläutert wird, zu welcher Spezies gehören, und diese hängen dann so reihenweise nebeneinander. Sie können das noch im Museum in Berlin zum Beispiel beobachten. Da gibt es einen Raum, der ist eigentlich ein Monsterraum, der besteht nur aus toten, Millionen toten Tieren, die man dann seriell so abstreifen und abschwenken kann. Also diese Art von, sagen, früher Präsentationsweise des Museums wird einer museumspädagogischen, sagen, Revitalisierung oder Revision unterzogen, und die Habitat-Dioramen sind die ersten rhetorischen, gewissermaßen, Auftritte eines neuen Paradigmas, eines Paradigmas, das versucht, sagen, eine größere Öffentlichkeit zu adressieren und nicht mehr nur an Forscher sich zu wenden, wie das in den ersten Naturkundemuseen natürlich dann doch war, sondern sich jetzt auch an ein demokratisiertes Publikum der öffentlichen Sorte zu wenden, und auch Laien vor allen Dingen und noch Kinder mit zu adressieren. Und die neue Aufgabe ist also, eine Wissensvermittlung zu generieren, die nicht arkan bleibt und auch nicht Spezialistenwissen weiterhin nochmal reproduziert, sondern tatsächlich diesen engeren Bereich der wissenschaftlichen Debatten übertritt und in die Familien und die Laien sozusagen einzuholen versucht und ihnen versucht zu vermitteln, was biologisches Wissen sein kann, das biologische Wissen der Zeit, und was das Wissen vom Leben sein kann. Und hier wird eine Kopplung vorgenommen, die schon die Habitat-Dioramen selber vornehmen, wo nicht ganz klar ist, welche Wissensformation sind die eigentlich. Sie wollen einerseits den Stand der Forschung, der Biologie ihrer Zeit abbilden. Das wollen sie aber so tun, dass sie zugleich einen Einblick in das wahre Leben, in das natürliche Leben geben. Und diese doppelte Ausrichtung ist das, was sie sozusagen pädagogisch rechtfertigen, ihr Aufkommen, ihrem Aufkommen zugrunde liegt. Also die Mitarbeit von konkreten optischen Medien, wie diesen Schaukästen, an einem Denken des Lebens, denn das tun sie ja, sie versuchen das Leben zu denken in ihren Konfigurationen, hat bereits Jonathan Crary, den können Sie ja wahrscheinlich hier auch auswendig, in seinem kanonischen Buch Die Techniken des Betrachters von 1990 und dann 96 nur auf Deutsch reflektiert. Ich weiß, dass ich das alles auswendig kenne, ich sage es trotzdem nochmal, für die, die es nicht tun. Also Crary dort hat eben die Kopplung von Sehen und Verstehen dort analysiert, und zwar deren historische Rekonstruktion oder Konstruktion im Medienvergleich untersucht und dabei die Formierung von medienspezifischen Subjektivitäten und auch politischen Machtgefügen ins Zentrum gerückt. Wie Sie sich erinnern werden vielleicht, die Camera Obscura stellt aus seiner Sicht das dominante Sehmodell im 17. und 18. Jahrhundert dar, welches eine Betrachterin in einem geschlossenen Raum verortet, von dem aus der Akt des Sehens vom Körper abgelöst und dadurch eigens erforschbar gemacht worden sei. Das hält er für den revolutionären epistemischen Einschnitt der Camera Obscura als Denkmodell und als technisches Gerät, dass es, sagen, den Sehakt selber isoliert vom Körper und den plötzlich dann aber auch dadurch messbar, beschreibbar, darstellbar und analysierbar macht und dadurch in dieser Weise Sehen vom Körper abkoppelt. Sehen wird gewissermaßen abstrakt. Diese fixierende Trennung von Subjekt und Objekt durch die Camera Obscura, die er als optisches Technikgerät, wie gesagt, und das philosophische Denkmodell gleichermaßen ernst nimmt, hätte später einem, wie er meint, stereoskopischen Sehmodell, diesen Doppelbildern, die sich dann zu einem Bild in der Sicht zusammenfügen, einem stereoskopischen Sehmodell weichen müssen, das den Herausforderungen der beschleunigten Bilderfluten der Moderne besser entsprochen hätte. Also seine Idee ist, sozusagen, die Camera Obscura konfiguriert einen Betrachtertypus, der kontemplativ ist, also der versenkt sich in den Anblick eines Gegenstandes und analysiert gewissermaßen die Begebenheiten dessen, was er betrachtet oder was sie betrachtet. Und die stereoskopische Sehvariante ist eine, die sozusagen im Bilder, also die sozusagen im Schichtmodell operiert und durch die Schichtung verschiedener Bildtiefen und Elemente sozusagen eine Art von Vielfältigkeit der Bilder Aneinanderreihung vornimmt und damit im Kleinformat gewissermaßen repräsentiert, was es jetzt an moderner Bilderverarbeitung neu zu verarbeiten gilt, wenn man durch die Straßen geht und plötzlich Mobilität herrscht, also Autos fahren vorbei, Schaufenster sind da, es gibt die ersten Neonreklamen oder Reklamen jedenfalls. Und diese erste kleine Bilderflut, glaubt Crary, würde im stereoskopischen Denkmodell gewissermaßen seine philosophische und technische Repräsentation finden. Das steht für das Moderne. Und er glaubt, dass sich das ablöst, diese beiden Sehmodelle sich aneinander ablösen. Also wie auch immer sich das jetzt historisch bei Clarice verhält, für meine Überlegungen zum Habitat-Diorama spielt Clarices Untersuchung nur insofern eine Rolle, als ich von ihm den Ansatz übernehme, auch dieses Medium jetzt hier, ebenfalls sowohl als ein technisches wie auch als ein philosophisches Dispositiv der Wahrnehmungskonfiguration und der Wahrheitskonstruktion ernst zu nehmen. Verstehen Sie mich noch? Der Habitat-Dioram, anders als Panoramen und die vielen anderen Rahmen des 19. Jahrhunderts, wie gesagt, an der breiteren theoretischen Bearbeitung noch harren, wird im größten Teil meines Vortrags ihre Entstehung und Machart Thema sein und nur in kürzeren und zu allgemeineren, aufs allgemeinere zielende Überlegungen, Zwischenüberlegungen eher, indem wir es dann um die spezifisch-ästhetischen und epistemischen Dimensionen dieser Medien gehen. Also es ist nicht so philosophisch wie sonst, das ist ja eher material bezogener Vortrag. Da Habitat-Dioramen bis heute, also 100 Jahre nach ihrer Geburt, in jedem Naturkundemuseum explizit für die Bildung der Massen eingesetzt werden, also nach wie vor, und damit großen kinderpädagogischen Programmen oder museumspädagogischen Programmen auch gerahmt werden. Also etwa gibt es auch den Einbezug von Schauspielern und Schauspielerinnen, die dann sozusagen so eine Art von Enactment machen, so eine Art erweiterte Narration dieser Schaukästen vornehmen und dann versuchen, das zu animieren für die Kinder, was da in den Schaukästen zu sehen ist und sich offenbar nicht so von selber erklärt, wie Schaukästen vorgeben zu tun. Jedenfalls, das zeigt, dass die Habitat-Dioramen zugleich anachronistisch sind und aber auch aktuell. Also sie werden tatsächlich, wir Schulen gehen, also fahren massenweise in die Museen, um diese Schaukästen zu betrachten und sich darin Natur zu studieren. Und zugleich sieht man ihnen an, dass sie eine sozusagen frühmoderne Erfindung sind. Und diese Doppelaspektighaftigkeit, auf die würde mal zurückzukommen sein. Also während einige Museen, also etwa in New York oder in Bern und auch Braunschweig und Darmstadt zum Beispiel, ihre Habitat-Dioramen feiern und kostenaufwendig rekonstruieren und auch restaurieren, kann man sagen, ist die andere Hälfte der Museen, die über Dioramen verfügen, so drauf, dass sie die im Prinzip dem Verfall preisgeben und negieren. Und das geht etwa zum Beispiel leider Gottes für Berlin, aber auch Leipzig und Buenos Aires und einige andere Städte mehr, die verachten ihre Habitat-Dioramen und verstecken die sogar tatsächlich ganz literally, also im Wortsinne, hinter einer Toilettenwand, so etwa im Berliner Naturkundemuseum. Also, wie gesagt, die Habitat-Dioramen selber sind für die aufkommenden Naturkundemuseen produziert worden. Allerdings gibt es natürlich schon längst vor den Naturkundemuseen auch Tierpräparationen und Tierpräparatoren. Und die haben sogar ein sehr, sehr großes Geschäft. Hier ist einer von den ersten bekanntesten Tierpräparatoren, der sehr früh einen Laden eröffnet hat namens Jungle in London und dort einen ganzen sagen, Bereich von Taxidermisten, wie sie sich nennen, also Präparatoren, das ist der englische Begriff für Präparatoren, angestellt hat, um dort wirklich massenweise die großen, durch die kolonialistischen und Expeditionen wieder nach England geführten Tierkadaver zu präparieren, und zwar fast ausschließlich für den fürstlichen und königlichen Dekorationsgebrauch und für die neue bürgerliche Klasse und Schicht, die sich jetzt repräsentieren wollen. Und insbesondere die Jagdmode dieser Zeit führt dazu, dass Trophäensammlungen wirklich explizit überall, wo Geld herrscht und Macht herrscht, gefordert werden. Und Roland Watts ist derjenige, der das schafft, die alle zu bedienen und hat dabei auch eine eigene Art von Ästhetik entwickelt, nämlich die Rowlands Furnitures. Ich habe jetzt nur ein Beispiel mitgebracht, Sie können das mal selber googeln. Die Rowlands Furniture sind legendär, man könnte sagen typisch englisch. Also es gibt unglaublich makabre Verarbeitung von Tieren, etwa Elefantenbeine als Tische und Sessel, aber auch Konstellationen von quasi Kopf auf Fuß, also sozusagen monströse Neuzusammensetzung von Tieren, die dann aber als Tische und Stühle und Betten und Gehänge und Leuchter fungieren. Das ist also gewissermaßen im historischen Vorfeld der Taxidermien. Taxiderm, das heißt übrigens wörtlich, Derm ist ja die Haut drin, Gestaltung der Haut. Also die Taxidermisten sind Hautgestalter. Was im Hintergrund der taxidermistischen professionellen Bearbeitung dieser Tiere geht. Jetzt aber werden die dekorativen, ehemals rein dekorativ orientierten Taxidermien den wissenschaftlichen Exaktheitsansprüchen unterstellt. Also die Taxidermien, die jetzt im Museum arbeiten, die dürfen natürlich nicht mehr solche Sachen veranstalten, sondern die müssen jetzt sehen, dass sie auch hier, dieser Bär ist ja, an dem ist ja alles falsch, insbesondere die morphe Tendenz, was heißt Tendenz, also die anthropomorphe Dominanz. Und jetzt geht es wieder zurück, also wie kann man einen Bären so darstellen, wie er in der Wildnis ist, und zwar unbeobachtet? Sagen der Auftrag. Wie kann man Tiere unbeobachtet zeigen in ihrer ganz ursprünglichen, eigentlichen Gegebenheit? Das erste Museum, das tatsächlich dann diese Taxidermien systematisch unter ihren Wahrheitsanspruch stellt, ist das in, wird in Schweden aufgebaut. Das ist das erste biologische Museum von dem Gustav Kolthoff. Der ist eine typische Figur für die ganze taxidermische Tradition. Er ist sowohl Jäger als auch Naturforscher und Präparator und eben Taxidermist und hat auch eine Bildhauerausbildung, auch jemand, der im künstlerischen Bereich sagen, mit ausgebildet ist und als Naturforscher aber zum Beispiel Tieranatomie und Verhaltensforschung betrieben hat. Und aus diesem Hintergrund heraus, also schon selber eine hybride Figur ist zwischen Wissenschaftler und Künstler oder Kunsthandwerker. Diese Figur kommt also auf ihren Gedanken, erstmal nicht sofort das zu bauen, sondern einen Anatomiesaal in Uppsala umzugestalten, mit Hilfe eines Panoramamalers und dort Tiere zu installieren, erstmalig. Und das war so ein Erfolg in der Uppsala-Bevölkerung, dass er dann in Auftrag bekam, ein ganzes Museum dieses unterhaltsamen Types, das gleichermaßen bildungsrelevant ist, in Stockholm aufzubauen. Das macht er dann hier. Und hier gibt es einfach eine Architektur, die ganz interessant ist, weil die sich doch an die früheren Panoramen stark noch anlehnt und sich davon zugleich aber schon abhebt. Und zwar, was sich jetzt hier versteckt, ist zwei Etagen, die im Rundbauverfahren um einen eckigen Kasten herum angelegt sind. Hier kann man nur die Treppe sehen. Das sind jetzt so schlechte Bilder, aber Sie sollen nun einen Eindruck bekommen. Hier kann man es besser sehen. Hier wird also, in der Mitte ist dieser Beobachterturm, dieser Glasturm. Das ist tatsächlich so ein bisschen wie so ein Foucaultsches, panoptisches sozusagen Turmteil, Turmgefängnisteil, das irgendwie ein bisschen aufruft, diese Kontrollidee des Blicks. Ringsherum kann man also laufen und sieht dort auf sehr verschiedenen durch alle verschiedenen Gläser hindurch, die hier nicht schräg sind, sondern noch gerade angeordnet sind. Das ändert sich später. Sagen ganz südliche, westliche und nördliche Landschaftsteile von Schweden. Und diese einzelnen Landschaftsteile gehen alle ineinander über. Das liegt an dem Rundbau, dass das nicht anders geht. Er hat sozusagen eine Art von Panorama konstruiert, in dem die einzelnen Habitate, die miteinander eigentlich keinen Kontakt haben im wahren Leben, sich durch diese Anordnung selber als nahtlose Gefüge geben, als etwas, was sagen auch harmonisch ineinander greift, wo man mit einem Rundblick fließend ganz Schweden abscannen kann und dabei noch die Koexistenzmöglichkeit völlig unterschiedlicher Habitate und klimatischer Zonen auch noch mit integriert. Also auch da gibt es einen panoptischen, aber auch einen sagen, ganzheitlichen Anspruch, der sich hier plötzlich dann auch der Architektur verdankt und eine ja, sagen, idealistische oder sagen wir spekulative Dimension schon annimmt, obwohl sie sich hier sehr stark auf die biologische Konstruktion des Wissens schon beziehen. Was man im Einzelnen sehen kann, sind dann hier, das ist alles noch unscharf, aber zum Beispiel das ist eine Nahaufnahme von dem hier. Also das können wir hier durchgucken. Das ist jetzt zum Beispiel eine repräsentative Form, an der man ganz gut erkennen kann, wie sich so Dioramen vorstellen, was sie so zeigen sollen. Das sind also hier verschiedene Tiere. Zum Beispiel sind hier eine Ecke, ich dachte jetzt, das wären Fuchsbabys, das sind aber Bären, also kleine Bärenbabys, und da kommt der Bär an. Also man könnte jetzt auch schon anfangen, die Geschichte so selber zu erzählen, was passiert, wenn der Fuchs viel zu nah an den kleinen Bärenbabys sich auffällt. Und der kommt da an. Das können Sie jetzt überlegen, was da passieren kann. Aber das ist überhaupt hier überall, wenn Sie genau hingucken, auch im Wimmelbild, zum Beispiel da gibt es einen Specht, der an dem Baum sich abarbeitet. Oben ein so weiß, ich bin so nicht zoologisch so fit, die sich da aber mimikriartig an diese Konstellation anbiedern und sie nicht anbiedern, sondern anpassen. Hier haben Sie eine eigentlich völlig heterogene Vielfalt, die wiederum sagen im Kleinen repräsentieren soll, was alles in diesem jetzt im nördlichen Teil der schwedischen Landschaft möglich wäre. Im wahren Leben würde natürlich niemals eine Situation vorkommen, in der diese Tiere alle auf einem Feld in dieser kleinen Distanz zusammen vorkämen, weil sie in Beutejägerfeldes zum Teil zueinander stehen und sich natürlich gegenseitig jagen würden, vertreiben würden. Aber hier haben wir diese friedliche Konstellation. Und hier auch nochmal ein anderes. Und vielleicht achten Sie mal ganz kurz darauf, dass wir was. Ich sag, man müsste ja so einen Stock haben wie früher. Hier können Sie schon einfach sehen, nämlich die sogenannte Schattenfunkel, der vordere Teil ist dreidimensional. Also da, wo dieser Baumstumpf aufhört, nee, vorher, nein, da, wo der Bär, wo der ist, das ist der hintere Bein vom Bär, da gibt es eine Art von Linie entlang des Bodens. Ne? Das ist der Teil des dreidimensionalen V-Terrains, des falschen Terrains hier vorne. Der ganze Teil ist dreidimensional. Und ab da, das nennt man sozusagen Schattenfuge, gibt es ungefähr so 5 cm Abstand zum Hintergrund, ist der Hintergrundteil bemalt. Und die ganze Kunst des Dioramas besteht darin, diese Schattenfuge optisch so zu überspielen, dass es nahtlos ineinander übergeht, 3D in 2D. Und insgesamt ein dreidimensionaler Raum entsteht, der ganz immersiv, sagen, unendliche Weit- und Horizonthaftigkeit generiert. Das können Sie hier noch besser sehen, weil Sie haben so ein bisschen einen Effekt über der Truman-Show, dass man plötzlich dann, die sehen da hinten, dass das Illusionismus leider gebrochen, weil die Leinwand glitzerig ist. Natürlich soll es ja auch so sein, dass die Felsen über die Schattenkugel dort hinweg man hier wie besser sehen kann. Also man sieht hier den Unterschied zwischen diesem gemalten Felsen und dem davor gebauten Felsen ist nicht ganz so gelungen. Wir sind im anderen Diorama, da ist der Übergang schon etwas und das wird also immer sagen, das wird aber graduell verschieden ausfallen. Diese Felsen sind auch alles aus Pappmaché. Das ist nicht normal. Es gibt schon normal, aber es gibt auch Dioramen, wo tatsächlich Felsen und echte Gesteine reingeholt werden. Und es ist sogar ganz wichtig, dass die immer mit diesen Echtheitsmomenten arbeiten. Das Material der Habitat-Dioramen wurde jeweils auf kostspielige Expeditionen zusammengetragen. Von einem großen Museumsteam, dazu gehören immer sehr verschiedene Personen und auch Professionen, zum Beispiel also Zoologen, Biologen, Taxidermisten, aber auch Fotografen, ganz wichtig, dann Tierzeichner und Tiermaler und nicht zuletzt Jäger natürlich und Jäger helfen, Hilfen in allen Variationen und Träger und wahrscheinlich auch oft Sklaven, die das ganze Gerüst und Gerät hin und her schleppen. Und dieses Riesenteam ist wochenlang dann vor Ort, sei es in Asien oder in Afrika oder in einer heimischen Gegend wie hier in Schweden, unterwegs und beobachtet tatsächlich gemeinsam Einzelgänger oder Lebensgruppen in ihrer Existenz und die werden dort dokumentiert. Das ist für die Dokumentaristen vielleicht interessant oder nicht. Jedenfalls werden sie exzessiv dokumentiert mit also ganz vielen Ölzeichnungen, aber auch Kohlezeichnungen, Kreidezeichnungen, aber auch mit Fotografien und dann später sogar mit Kameras. Und einer von den Taxidermisten hat überhaupt die Kamera entwickelt, die dann in dem ersten ethnologischen Film zum Einsatz kommt, nämlich Karl Eckley. Die Eckley-Kamera ist die erste kleine handliche Kamera, die in Nanook in the of the North eingesetzt wird und die ist zum ersten Mal so beweglich, dass man die mit überhaupt transportieren kann, statt diese Riesengeräte und die auch tatsächlich mobil einsetzen kann. Und das ist etwas, was also alles als Referenzmaterial gesammelt wird im Vorfeld, um dann, ich komme jetzt so weiter, um dann wieder zurückgebracht zu werden nach Hause in die großen urbanen Zentren, wo die Naturkundemuseen jetzt stehen. Und dort werden sie dann von einem Taxidermisten und nicht von einem Szenografen und auch nicht von einem Bühnenbilder und auch nicht vom Museumsdirektor oder von einem extra angehörten Künstler, sondern von einem Taxidermisten so konstelliert und durchgemustert, bis sich ein Bild ergibt, von dem der Taxidermist sagen würde, dass es das sprechende Bild ist, dass das Leben einer ganzen Spezies in sehr repräsentativer Pose tatsächlich zusammenfassend darstellt. Man könnte hier an den fruchtbaren Augenblick von Lessing denken. Da würde sagen, die Raumkunst in ihrer zeitlichen Statik versucht zu kompensieren, was sie an Statik hat, indem sie den fruchtbaren Augenblick so expressiv wie möglich gestaltet und das eben so tut, dass es zum sprechenden, repräsentativen Mode of Existence wird. Hier haben wir Vivian von Wattenbühl, eine Taxidermistin, Jägerin, die, das habe ich aber nur jetzt gezeigt, weil ich Expeditionsfotos zeigen wollte, aber das sieht man jetzt hier gar nicht so gut, da man hier nur die Pausensituation sieht. Ich gehe mal weiter. Man kann jetzt aber allerdings sagen, dass die Tiere während ihrer Reise von diesen Habitaten, natürlichen Habitaten in die artifiziellen Habitat-Dioramen eine Transformation durchmachen, die man eben auch ernst nehmen kann. Sie wechseln gewissermaßen ihren Existenzmodus und ein Begriff dafür, den man dafür verwenden könnte, ist, dass man sagen kann, sie wechseln von einem Lebewesen in den eines Semiophors. Semiophor ist eine neologistische Bildung von Christian Pomian, einem Museumstheoretiker, der hat eigentlich diesen Begriff mehr für die Museumsdinge reserviert. Und der Semiophor beschreibt eigentlich eine Existenzform der musealen Dinge, die sind weder einfach nur Dinge, zum Beispiel die haben nicht einfach nur einen Gebrauchswert, sondern die haben auch und die haben nicht nur einfach einen Tauschwert, sondern sie haben eben auch einen ästhetischen Wert. Da kommt noch so eine semiologische Perspektive mit rein. Die Idee ist eigentlich zu sagen, dass durch Relokalisierung, Delokalisierung und Relokalisierung, also rausnehmen der Dinge aus ihren Gebrauchszusammenhängen und reinsetzen in die musealen Kontexte, dass dadurch eine Transformation stattfindet, die ein Lebewesen zu einem, sagen, quasi symbolischen Ding macht, das zwischen Ding und Zeichenhaftigkeit gewissermaßen eine Doppelnatur erhält oder irisierend ist. Und diese semiophorische Dimension kann man sagen, passt in gewisser Weise auch auf die Lebewesen- und Habitat-Dioramen, weil sie nämlich genau diesen Vorgang hinter sich bringen. Sie werden relokalisiert im wahrsten Sinne des Wortes aus ihren Kontexten herausgerupft und durch delokalisiert, durch Relokalisierung und wieder in die Museen gebracht und dort wieder auratisiert, sodass sie einen eigentlich unmöglichen, also sie werden jetzt quasi zu Schwellenfiguren, kann man sagen, weil sie in zeitlicher Hinsicht den eigentlich unmöglichen Übergang von endlichen Wesen zu potenziell ewigen Zeitzeugen vornehmen. Sie sagen, figurieren eine neue Zeit in sich selbst, denn sie werden zu diesen ewigen Zeitzeugen ihrer selbst und damit überwinden sie gewissermaßen auch die Endlichkeit ihrer Lebewesenexistenz zugunsten einer Darstellung ihrer Lebewesenexistenz. Habitat Dioramen stehen ästhetisch in der Tradition der Illusionsmedien. Also das kann ich vielleicht kurz mal zeigen, weil das hier, das zeigt nur die frühen sozusagen Ausstellungsvarianten. Das ist dann noch das Ausstopfen. Vom Ausstopfen zum Aufstellen ist die Transformation der frühen Präparationstechnik zu den heutigen Präparationstechniken vollzogen. Und das hier ist die Dermoplastik. Das ist das State of Art bis heute und ist in den 20er Jahren entwickelt worden, an verschiedenen Orten unterschiedlich. Also sowohl in Europa als auch in Amerika gleichzeitig. Hier von Leopold Martin, dort von Karl Eckel und anderen. Das ist ungefähr der Vorgang, der sozusagen diese semiophorische Dimension jetzt irgendwie an sich nimmt. Also die Re- und Delokalisierung wird hier nochmal sagen technisch manifest. Also man kann ja sehen, dass da die Nachbildung, das ist die Zeichnung, die man jetzt noch vor Ort aufgenommen hätte. Dann sagen, gibt's diese mit Metallstangen nachgebaute Konstruktion des sagen erstmal sagen des Volumen des Körpers. Die Muskeln werden extra angefertigt aus sagen klebbarem Material. Und dann wird nochmal ein Abguss des Ganzen, gemacht, um dann darüber erst die Haut anzubringen. Und der Witz ist, dass die Plastik, also die Tierform selber muss aus leichtem Material bestehen. Und es muss auch irgendwie dehnbar sein, weil in den Museen durch die klimatischen Bedingungen die Häute anfangen, sich zusammenzuziehen. Und die reißen irgendwann ein. Also die kriegen in den frühen, in Leipzig zum Beispiel gibt's Habitat-Dioramen, da sind fast alle Tiere eingerissen. Die kriegt man aber nicht mehr präpariert, weil die Haut wahrhaft schrumpft. Und um das zu vermeiden, ist erstens die Haut mittlerweile anders bearbeitet, aber man hat auch die Tierunterkörper beweglicher gehalten, sodass sie auch mitschrumpfen können, wenn die Haut sich dehnt oder weiter wird, enger wird. Und die Klimatisierung der Habitat-Dioramen ist dann auch etwas, was man daraufhin entdeckt hat, damit man vorwegnehmen kann. Der Verfall, das heißt aber auch in diesem sagen vermeintlich stillgestellten Leben der Semiophore-Existenz geht es also irgendwie weiter. Die Veränderungen vollziehen sich dort auch. Also Habitat-Dioramen stehen ästhetisch, das ist vielleicht ein gutes Beispiel hier, weil das ist das soll vor allen Dingen zeigen, was Sie da sehen können, dass diese Glasscheibe ist so schräg eingesetzt, sodass die entspiegelt ist. Wenn Sie davor stehen, ist der Eindruck tatsächlich der, sie ist nicht so gerade wie bei den anderen Dioramen, sondern so. Und sie ist dann dadurch der Effekt der, dass Sie die Glaswand nicht sehen. Sie haben das Gefühl, Sie können da eintreten. Das ist die Idee davon. Also die Habitat-Dioramen stehen ästhetisch in der Tradition der Illusionsmedien der Trombleuse. Andererseits eben beerben sie als wissensbildende Medien auch die naturwissenschaftlichen Listenbildungen und taxonomischen Anordnungen aller Linné, die sie ablösen und zu überbieten versuchen, indem sie eben die Lebenskontexte der Tiere erstmalig einbeziehen. Also das, was sie jetzt hier sind, dieser ganze Aufwand mit dem Habitat zu machen, das ist, sagen die eigentliche Leistung der Habitat-Dioramen. Die Tiere haben sie schon vorher präsentieren können, aber die Tiere in ihrer angestammten Welt, in einer spezifischen, sagen typischen Interaktionspose. Das ist das, was die Habitat-Dioramen sozusagen jetzt so einmalig macht und so medial neu. In ihrem Glauben an ihre selbsterklärende Überzeugungskraft von szenisch-narrativen Darstellungen verfolgen Habitat-Dioramen implizit eine affektbasierte Epistemologie, die gegenüber einer reduktionistischen Rationalismus eben skeptisch wird. Also das, was jetzt nur in Schrift ausdrückbar ist oder nur in analytischer oder in mathematischer Form sogar statistisch, ist nicht mehr das Wissen, um das es hier geht, sondern es geht hier auch darum, einen plastischen Eindruck zu gewinnen von dem, was Leben eigentlich heißt und die Plastizität von Leben selber, das heißt auch seine Wandlungsfähigkeit, mit zu vermitteln. Also Anschaulichkeit oder illudierende Anschaulichkeit steht hier also nicht im Dienst einer lustvoll durchschauten Täuschung, wie in den Künsten des 18. Jahrhunderts, sondern im Dienste naturwissenschaftlicher Wahrheitsansprüche. Das ist auch eine Kopplung, die es so selten gibt, dass man sagen kann, also Illusionsästhetik steht ja direkt im Dienst der Wahrheitsvermittlung. Das ist eigentlich etwas, was ich in Illusionsästhetiken sozusagen ausschließen würde. Aber das machen eben die Dioramen, die vermitteln plötzlich auch Diskurse, die eigentlich miteinander keinen Kontakt hätten. Verstehen Sie wie noch? Ja? So ein bisschen zu doll oder irgendwie zu... Also... Habitat-Dioramen sind aufgrund ihrer illusionistischen Machart eben nicht explizit selbstreferenziell, ganz im Gegenteil. Sie versuchen also davon absehen zu können, dass sie Konstrukte sind. Sie wollen, dass man durch sie hindurch sieht und fühlt, und zwar bis man sich relokalisiert und inmitten einer Menschen um es unberührten Natur wiederfindet und damit eine unvordenkliche Zeit sich transformiert oder transportiert sieht. Wenn man so will, sind das Zeittransportmittel, aber Raumtransportmittel, die dazu in ihren Illusionismus dafür sagen, funktional machen, dass man versucht, durch immersive Verstrickung in die perspektivischen Anordnungen und ihre atmosphärischen, sagen, Sättigungen so einzugehen, dass man das Gefühl hat, man kann sich in diesen, man kann sich in diesen Zeitraum tatsächlich hineinversetzen. Ist aber wesentlich, dass hier die Menschen nicht zur Darstellung kommen. Habitat-Dioramen sind immer ausschließlich die Flora- und Fauna-Darstellung und genau keine Menschendarstellung. Also sie suspendieren sozusagen in ihrem betonten Illusionismus und ihrer immersiven Strategie, betonen sie also gegenüber den modernistischen, anti-illusionistischen Impulsen ihre aufklärerische Kraft. Als Illusionsmedien sind sie aufklärerisch und der Anti-Illusionismus ist das, was sie zurückweisen. Also was die moderne Kunst macht, etwa auch der Impressionismus, ist für sie reaktionärer als das, was sie selber machen. Sie nehmen sich also ernst als illusionäre Aufklärungsdispositive. Wie sehr Habitat-Dioramen Distanz abzubauen und Immersionen bis hinein in religiöse Verzückungen sogar zu steigern vermögen, beleuchtet eine textuelle Ausgabe von Donna Haraway, von der man das vielleicht gar nicht erwarten würde, aus dem Jahre 1948. Das ist der Text Das Teddybär-Patriarchat, Tierpräparation im Garten New Yorks. Der Teddybär, das ist Theodore Roosevelt, der Präsident der Vereinigten Staaten. Die Jahrhundertwende, der tatsächlich auch die ersten großen Expeditionen finanziert hat und aus dem Großwildjäger war, und zwar ein fetischistischer Großwildjäger, der hatte so Massen von Riesenelefanten und ich weiß nicht, was, hat riesen platt gemacht und auch seine Söhne haben es also im exzessiven Ausmaß betrieben und hat das aber gewissermaßen immer so noch erweitert und ergänzt durch die Karl Ecklischen taxidermischen Interessen für den Aufbau von den ersten Habitat-Dioramen in New York. Und nach ihm wird ausgerechnet der Teddybär benannt tatsächlich. Also die Idee, das ist, weil er ein Bärenjäger besonders gerne war und viele Bären abgeknallt hat, hat man, sagen, zu seinen Ehren den Teddybär tatsächlich erfunden. Ich weiß, das ist irre. Aber jeweils, so ist es. Und jeweils in diesem Text schreibt Haraway, ganz gleich, wie viele Besucher, also die Eckley-Halle ist eine der größten dioramatischen und dramatischen, gerade so Hollywood-artigen Diorama-Hallen, die es überhaupt gibt. Die stehen in New York im American Museum for History, National History. Da müssen Sie mal hingehen, das ist wirklich großartig. Es ist wie ein Kino, riesengroß, riesenschwarzer Saal und die Gläser sind gigantische Schaufenster. Dahinter sind dramatische Tiere zu sehen, kommen wir gleich noch auf eins. Und die sind nebeneinander angebracht in einem riesengroßen Raum und der selber so dunkel ist, dass nur die Lichtquellen des Dioramas selber sie anzieht und dann werden sie wirklich in diese verschiedenen Winterlandschaften, Sommerlandschaften und irgendwie Wüstenlandschaften gezogen. Das ist wirklich traumhaft. Okay, sie schreibt, Zitat, ganz gleich, wie viele Besucher sich in diesem großen Saal aufhalten, was man ja immer so als immersionsstörend empfinden könnte, dass vor einem 1000 Kinder rumschreien, jeder Einzelne kaum kann eine Vereinigung mit der Natur eingehen. Das schreibt jetzt immerhin die 84. Jeder Einzelne kann eine Vereinigung mit der Natur eingehen. Das Abendmahl wird jedem Gläubigen zuteil werden. Hier gibt es keine Natur, die auf Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung beruht. Dies ist nicht eine beliebige Welt, schreibt Haraway, sondern der Augenblick, in dem sich die ursprüngliche Begegnung von Natur und Kultur, von privat und öffentlich, von profan und heiligem vollzieht. Der Moment, in dem die Begegnung zwischen Mensch und Tier stattfindet. Zitat Ende. Also wahnsinnig, wahnsinnig pathetisch. Da es also in den Habitat-Dioramen gar keine Menschendarstellung gibt, kann Haraway hier nur den Kontakt der Museumsbesucherin mit den taxidermierten Tieren der Habitat-Dioramen meinen. Also wenn sie sagt, hier geht es um den Moment der Erstbegegnung zwischen Mensch und Tier, dann glaubt sie, dann sagt, meint sie wirklich, dass die Habitat-Dioramen diese mythologisierende Wirkung haben. Und zurückzuversetzen an den Ursprung unserer eigenen Geschichte, das ist das Phantasma hier. In ihrer Beschreibung ist auffallenderweise die trennende Glasscheibe ebenso restlos getilgt, wie der historische und ontologische Abstand zwischen den Exponaten und den Menschen. Ich schreibe das ja 84 über Dioramen, die von 1910 sind. Dass diese Begegnung, da gibt es ja auch Tiere, die es gar nicht mehr gibt zum Beispiel. Gut, aber dass diese Begegnung zwischen Mensch und Tier auf eine Weise möglich sein soll, die eigene Animalität sogar reflektiert, also den eigenen Ursprung in der Geschichte der Tiere rekonstruierbar macht, liegt für Haraway daran, dass im Museum und nur dort ein anhaltender Blickwechsel und Kontakt mit den Tieren und ihren naturalistischen Glasaugen möglich ist, die zum Teil selber aus Tierknochen hergestellt werden. Das ist auch ganz irre. Und der in der wahren Natur, wie sie sagt, so nie möglich wäre. Also, dass sie einem Bären in Ruhe in die Augen gucken können oder einem großen Silberrücken-Gorilla und das auch, wenn sie wollen, stundenlang tun und immer wieder tun können. Das ist der Moment, der hier diese Transformation ermöglicht. Endlich können wir Kontakt herstellen. Sonst immer nur auf der Flucht, ne? Zweckrational, zweckorientiert, von der Natur geplagt, können wir jetzt in der Kultur, im kulturellen Rahmen, einen Kontakt mit der Natur aufnehmen, wie es sagen, uns gemäß ist, nämlich erkenntnisorientiert. Jetzt können wir verstehen, was mit den Tieren los ist, unter anderem uns selbst in den Tieren spiegeln. Die stummen Tiere in den Dioramen werden also auch damit mit Agency, wie man so heutzutage sagt, beladen. Also sie harren aus und erwidern unsere Blicke und auch unsere Affekte. Und zwar jederzeit bereitwillig, sind also Dienstleister der Blickerwiderung. Und im Prinzip kann man auch endlos wiederholt diesen Kontakt herstellen. Das ist auch der Fall. Also alle die Dioramen, die man so kennt, die vielleicht wissen von sich selber, die in Naturkundemuseen gehen, gehen eigentlich öfter in Naturkundemuseen. Und man wird auch gar nicht müde, immer mal in Jahresabständen mit anderen Kindern oder mit Onkel, mit Tanten oder einfach mit sich selber nochmal hinzugehen und zu gucken, wie jetzt der Bär aussieht oder Knut oder wen sie da gerade betrachten. Also die stummen Tiere harren aus und sind im Prinzip endlos wiederholbar anschaubar. Auch in dieser Hinsicht stellen Habitat-Dioramen Medien der Reproduktion dar. Sie selbst schulen den Blick, der ihnen entspricht, nämlich durch die wiederholte Perspektivierung, das wiederholte Aufsuchen dieser geduldigen Schaubahnordnung. Und den Haraway ein bisschen unkritisch oder pathetisch aufruft, durch die wiederholte Betrachtung. Zu den Rechtfertigungsnarrativen der Dioramen gehört stets der Hinweis auf die Hoffnung ihrer Ausstellerin und Produzentin, dass mit ihrer Hilfe ein Publikum ästhetisch erziehbar sei, das sich motiviert durch Rührung und Identifikation angesichts der dioramatischen Erscheinungen auch zukünftig für den Erhalt von Natur einsetzt, also selber aktiv wird und ökologisch Mitverantwortung empfindet oder aufbaut. Sozusagen. Das ist also der bis heute gängige Narrative, also Rechtfertigungsnarrativ-Aspekt, dass man, warum machen wir immer noch diese toten Tiere? Wir gucken jetzt immer nach an, das ist ja irgendwie schwierig geworden. Und dann sagt man das. Also ja, das ist eben, geht gerade darum, Tiere zu retten und diese Rettungsperspektive nach vorne zu stellen. Gerade das ist der Witz. Ein bisschen wie beim Zoo, nur noch extremer. Denn die Tiere, die im Diorama sind, sind alle nur dafür erschossen und erlegt worden. Das muss man eben aufwissen. Ja gut, also diese Zwecksetzung jedenfalls, diese haben, sagen, diese Zwecksetzung dominiert von Anfang an über die Habitat-Dioramen, sind also niemals nur ästhetische, zweckfreie Konstrukte der bloß erhabenen Natur. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, zu sagen, wir bauen eine ästhetische Natur nach und in ästhetischen Sinnen, in ästhetischer Absicht nach und zeigen eine schöne Natur, die uns einfach gefällt. Das ist aber nicht allein der Fall, sondern es geht auch um Verantwortung und um das Reflektieren der Tatsache, dass hier etwas besonders Erhaltenswertes ist. Also auch den praktischen Bezug, der die ästhetischen Zweckfreiheitsformeln der 18. und 19. bürgerlichen Ästhetik überschreitet. Dabei stehen dann die dioramatischen Angebote nach Identifikation mit den heimischen oder auch mit den wilden Tieren. Also Afrika und Asien stehen direkt neben Schweden oder neben Harz. Das ist etwas, was in den Museen ganz unvermittelt nebeneinander angeboten wird. Und da scheint man der Auffassung zu sein, dass ob nun Afrika oder der Harz gleichermaßen, was sie verbindet, ist, dass sie in allen Fällen einer gewissen idyllischen Ästhetik folgen und in dieser friedlichen Konstellation dargestellt werden. Und diese friedliche Ästhetik aller dioramatischen Settings nivelliert auch die Differenz zwischen den Weltregionen, die dazu innerlich zur Darstellung kommen. Also die haben keine Wildnis Afrika und dann das irgendwie harmloseren Harz, sondern der Harz ist genauso flauschig und gemütlich wie Afrika oder Asien oder irgendeine Brachlandschaft. Und das liegt daran, dass die idyllische Perspektive eigentlich diejenige ist, die alle Dioramen tendenziell teilen. Das ist auch ein Grund, und es gibt noch zwei Szenen, die sozusagen typischerweise wie Habitat-Dioramen sind, gibt zwei Grundtypen von Szenen, die dargestellt werden in verschiedener Ästhetik. Einmal familiale Szenen der Fütterung vor allem, die gerne, oder des gemeinsamen Ausruhens einer familiaren Situation. Oder Kampfszenen zwischen verschiedenen Spezies. In beiden Fällen geht es um Reproduktion, sowohl die nachwuchsorientierte Gattungserhaltung in dem pflegenden Aspekt gegenüber dem Nachwuchs, als auch die Beute-Jäger-Darstellung dient ja dann der Nahrung und der Reproduktion. Das ist in beiden Fällen ist die Reproduktionslogik dort Thema. Und man kann sagen, das wiederholbare Sehen, dass die Dioramen selber mit aufrufen, hat eine andere Reproduktionslogik zur Folge und beides zusammen spiegelt auch die ökonomischen Reproduktionslogiken, die damit ja einhergehen. Das ist das, was übrigens die Haraway als familienideologische Zurichtung der Habitat-Diorama in New York bezeichnet. Also diese Fixierung als familiäre ist zugleich auch dann doch das implizit anthropomorphe Angebot an die Betrachterin, sich selbst eben in der Spiegelung der Tierwelt als die Familien zu sehen und zu imaginieren, die man bilden sollte, bitteschön, gerade in Amerika, und dann aber auch in der Rollenverteilung, die da mit dargestellt wird. Also der silberrückige Gorilla, der Mann, geht raus und kämpft die Feinde raus, die Mutter steht mit ihren Kindern zu Hause. Also der Text, der ist da sozusagen gestaged. Und das ist das, was Harry Weider zu Recht natürlich als patriarchalische Konstellation identifiziert. Zurück zum Ästhetischen oder zum Technischen. Bestimmend jedenfalls für Grad und Gelingen der immersiven Wirkungskraft von Habitat-Dioramen ist in jedem Fall das harmonische Zusammenspiel aller Elemente, die ja sehr verschiedene Elemente sind. Spezifisch eben der optisch nahtlose Übergang zwischen dem vorderen dreidimensionalen Vorterrain und dem hinteren Landschaftsgemälde. Damit das klappt, muss man allerdings auch für die Malerei besondere Expertise mitbringen. Und ich stelle jetzt hier einfach nur eine Figur vor, nämlich James Perry Wilson, der in Amerika vor allen Dingen die wichtigsten größten Habitat-Diorame in Philadelphia und Wisconsin, aber auch in New York vor allen Dingen gemalt und angefertigt hat. Hier kann man sehen, also er steht in einem Habitat-Diorama, das jetzt noch kein Fonds-Terrain hat. Und was Sie hier sehen können, ist, dass ein Problem zu bewältigen ist, nämlich die alle Habitat-Dioramen-Hintergründe sind rund. Hier sehen Sie es unten an dem Boden, worauf er steht, sind also halbrund. Weil man damit sozusagen eine bessere, Involvierung gewährleisten kann. Also die Hintergründe sind rund, und das heißt, es führt, diese Wölbung hat aber das Problem, zieht das Problem nach sich, dass es zu perspektivischen Verzerrungen natürlich kommt. Und diese Herausforderung für die Malerei muss also ausgeglichen werden. Und das macht jetzt der Wilson zum Beispiel so, dass er erstmal mit einem Kohlestift die ganzen Settings vorzeichnet auf der halbrunden Leinwand und einen optimalen Betrachterstandpunkt festlegt, der in der Regel 60 bis 90 Zentimeter von der Mitte des Sichtfensters entfernt, also vor dem Diorama liegt. Das wird also immer erstmal fixiert, der ideale Betrachterstandort. Und die haben wir also schon, die Betrachterkonstitution 1:1, das ist tatsächlich dann die Sistierung des Betrachters. Auch ohne Kinosessel haben wir hier diese Art von Immobilisierung. Der gesamte Hintergrund eines Dioramas wird von diesem Betrachterauspunkt dann konstruiert, wobei die durchschnittliche Augenhöhe der Horizontlinie etwa bei 160 Zentimetern fixiert ist. Das ist auch deshalb interessant, weil diese Höhe die unterschiedlichen Körperhöhen der potenziellen Betrachterin gewissermaßen berücksichtigt, indem er ihren statistischen Mittelwert erhebt. Dass Menschen nicht in Habitat-Dioramen vorkämen, ist also insofern zu berichtigen, dass man sagen kann, dass in ihrer Anordnung von vornherein eingebaut sind eben menschliche Wahrnehmungsmöglichkeiten als Matrix und Bezugspunkte, ne, in dieser Form. Ist die Horizontlinie dann einmal zu hoch angesetzt, dann würden die beiden Enden nach oben weisen und aufgrund der Wölbung, und wenn sie zu weit niedrig veranschlagt wäre, dann verhält es sich genau umgekehrt, die Enden weisen nach unten, und um das zu vermeiden, müssen Illusionsbrüche eben vermieden werden. Und das macht der Wilson so, dass er eine mathematische Rasterkonstruktion erfunden hat zur Lösung dieses Verzerrungsproblems. Und zwar hat sein Rastersystem basiert auf einem stereoskopischen Referenzaufnahmen, also Fotografien von vor Ort, die wiederum auf ein größeres Raster auf der fertigen Hintergrundwölbung der Leinwand übertragen werden. Der dafür zu errechnende Maßstab basiert auf dem Größenverhältnis, das sowohl durch die Entfernung des optimalen Betrachterstandpunkts von der Wölbung der Leinwand als auch von der Brennweite der Kamera mitbestimmt ist, die für das Referenzfoto vor Ort benutzt wurde. Aus diesem Mittelwert errechnet er sozusagen die Rasterungsmöglichkeit. Und während übrigens für Jonathan Crary ja eben das Stereoskop, die Inklination, das Denkmodell der Moderne ist, der nervösen und antikontemplativen Sichtweise, wandert hier im Habitat-Diorama das Stereoskop wieder zurück in die kontemplationsgenerierende Form der Wahrnehmung. Also es wird wieder dienlich gemacht in eine, wenn man so eine rückwärtsgewandte Form der oder andere Form der Wahrnehmung. Dann die fertige Kohlezeichnung im Hintergrund, wenn die einmal geleistet ist, wird dann mit einem Fixierspray fixiert, und dann erst kommt der Ölauftrag. Ja, und dabei muss man ebenfalls so vorgehen, dass immer zuerst der Himmel gemalt wird. Und dann mit einer Dachshaarbürste die Wolken sozusagen abgetupft werden und nach unten hin die Wolkenformation, um die möglichst fluffig zu machen. Und dann muss man sagen, sich von den sichtbaren Punkten des Horizonts aus nach vorne vorarbeiten und dabei jeweils die Farbwerte und Sättigung der Farben erhöhen, weil das ist etwas, was der Wilson auch ausmacht. Der ist ein Plein-Air-Maler gewesen, also jemand, der sich an die englische Landschaftsmalerei oder an diese orientiert und eben nicht Ateliermaler ist, sondern in die Landschaft gegangen ist, um dort als forschender Künstler, sozusagen im Sinne Leonardos, tatsächlich Licht, Luft, Bedingungen vor Ort zu studieren und das unmittelbar Eingang finden zu lassen in seine Gemälde. Das heißt, die Farbgebung ist also so, dass sie der realen Ansicht einer Landschaft, einer freien Landschaft unter Bedingungen von Sonnenlicht entspricht. Man kann jetzt sagen, dass diese fast wissenschaftliche Vorgehensweise von Wilson keineswegs repräsentativ ist für die Malerei-Auffassung seiner Zeit. Es gibt hier ein einflussreicher, das ist ja ein Bild von einem amerikanischen Impressionisten, den John Henry Twachtman, Weiße Brücke. Hier können Sie schon ungefähr sehen, wenn Sie sich jetzt erinnern an die dioramatischen Auffassung, wo ganz klar Vorder- und Hintergrund immer perspektivisch organisiert sind und es genau keine flächenmäßige Überschreibung gibt, ist das hier bei dem Trachtenmeer ganz anders. Da ist gar nicht so klar, was Gegenstand, was Hintergrund, was Vordergrund ist, ob Figuration und Staffage ineinander übergehen und wie die Hierarchien der Bildelemente aussehen. Das wird also enthierarchisiert. Ich kann auch noch mal ein anderes Beispiel geben von einem wichtigen Zeitgenossen, einem deutschen Landschaftsmaler der Zeit, der ein Tier, der sozusagen das Tierstück nochmal reanimiert hat, das eigentlich schon von Dürer her bekannt ist aus dem 16. Jahrhundert, aber nochmal verschiedene tiermalerische Moden durchgemacht hat, und das hier ist eine impressionistische Variante davon. Und auch hier können Sie sehen, Sie den Unterschied zu dem Diorama, zu den Auffassungen der dioramatischen Ästhetik. Und zur Zeit von Wilson gab es ein Buch, das ist immer noch übrigens als maßstabliches Malereibuch für angehende Malerinnen einflussreich ist, von 1922. Das heißt Carlson's Guide to Landscape Painting. Und dort wird explizit das Nachmalen von Fotos und Gemälden oder von Skizzen verdammt als mimetischer, sozusagen rückwärtsgewandter, reaktionärer Malergestus. Und dort wird das Gefühl des Künstlers nach vorne getragen. Man darf also nicht sklavisch und unkreativ nachmachen, was man sieht, sondern soll, sagen, die Stimmung einer Landschaft durch die, sagen, durch sich durchlaufen lassen. Zum Medium einer Gestimmtheit werden die dann als Stimmung, als gedeutete Stimmung, ihren Niederschlag findet in den Gemälden. Nun, das ist für Carlson im engeren Sinne Kunst. Voll. Alles andere ist eben sklavische Kunsthandwerkerei. Deshalb schreibt der Carlson in diesem Buch, Nature is never right, Natur ist also niemals richtig. The artist must look to nature for his inspiration and must rearrange the elemental truth into an orderly sequence or progression of interests. The artist is manipulating the physical natural truths into to his artistic needs. Were it not for this vital truth, the man who could slavishly imitate or copy nature as he saw her would be the greatest artist. But he never is. Also, für was Wilson hier veranstaltet, technisch und malerisch, ist also das, was in der, sagen, zeitgenössischen Malerei als nicht künstlerisch verachtet wird. Und gegenüber dieser Sicht ist Wilsons Orientierung an den wissenschaftlichen Vermittlungsidealen der Naturkundemuseen eben normativ bindend. Und dazu passt eben auch seine Plein-Air-Malerei. Das ist also nicht ein Tick von ihm, sondern die Plein-Air-Malerei ist für ihn selber die Anknüpfung an die Naturerforschung mit den Mitteln der Malerei. Und das ist nicht im Sinne der künstlerischen Forschung, wie wir es heute verstehen, wo man sagen, sich aus Künstlersubjekten mal konstituiert, sondern als sagen, der Respekt vor der Natur besteht darin, sich ganz zurückzunehmen vor die Anmutungsqualitäten der Natur und die Natur gewissermaßen selber. Das ist das Window to Nature Metapher in verschiedenen technischen Zusammenhängen ja auch. Soll sich selber also eintragen können in das Gemälde. Vielleicht nochmal darauf hinzuweisen ist, dass die Fond-Terrain-Gestalter sind andere Künstler als die Hintergrundgestalter. Hier ist also Pilsen, Wilson zu sehen mit Mason. Mason ist vorne zuständig im Bison-Diorama für die Gräser jetzt gerade. Und Sie sehen auch hier unten dann den Aufbau des Dioramas. Das sind also holzartige Untergründe, auf die der Pappmaché-Dinger gebaut werden, und darauf werden dann die Tiere angebracht. Also sagen die Fond-Terrain-Künstlerinnen, die Gestalterinnen fahren ebenfalls mit auf die Expedition, und die haben dort die Aufgabe, das Erd- und Pflanzen- und Gesteinproben zu sammeln. Und zwar also tatsächlich Proben mit nach Hause zu nehmen und auch Oberflächenabgüsse und Baum von Baumrinnen und Felsformationen aus Gummi und Gips herzustellen und die tatsächlich mitzunehmen und dort wieder an den Pappmaché-Aufbauten auf den Holzböden der Fond-Terrains wieder sozusagen zu installieren. Und das eigentlich gibt es kein Habitat-Diorama, das nicht eine Mischung ist aus sozusagen echten indexikalischen Elementen vor Ort. Also Steine gehören genauso dazu wie Pflanzen, Blätter, zum Teil sogar Insekten und Nachbauten dieser Elemente. Die werden jetzt sagen dann mimetisch, also ganz identisch nachgebaut, sodass sie nicht mehr unterscheidbar sind, was an künstlichen Blättern darin untergekommen ist oder in künstlichen Gräsern und was die echten Gräser sind. Aber diese Mischung ist wichtig. Ich komme darauf nochmal zurück. Und erst immer ganz zum Schluss werden dann die Tiere eingesetzt. Also erst die Malerei, dann das Fond-Terrain und dann die Tiere. Im Ergebnis sollen also die objektiven Landschafts- und Lebensverhältnisse einer Spezies zu einem genau datierbaren Zeitpunkt sogar sichtbar gemacht werden. Man könnte also sagen, dass genau genommen, wenn wir uns die Produktionsgeschichte angucken und diese mannigfaltigen Dokumentationsprozesse, die im Vorfeld stattfinden, dass die Habitatmedien eigentlich Medien der Beobachtung zweiter Ordnung sind, der Beobachtung von Beobachtung, da sie in sich zusammenführen, alle Zeichnungen, Fotografien, auch zum Teil filmische Aufnahmen und eben andere Dokumentationsgrundlagen, und die als Referenzobjekte so strikt umzusetzen versuchen, dass man sagen kann, das Konglomerat dieser dokumentarischen Praktiken konstruiert eigentlich dann dieses nicht sehr künstlerisch subjektbezogene Phantasma des Szenarios, was dann emergiert sozusagen. Also diese Beobachtung der Beobachtung ist also eine zweite Ebene, die von den illusionistischen Tendenzen und dem eigenen Anspruch der Habitat-Dürer allerdings unterlaufen wird, weil sie ja behaupten, eine direkte Deixis zu sein. Also der Anspruch ist, wir sind die Deixis, die auf die Natur direkt schauen, wir sind Windows to Nature. Und dass sie de facto aber sich nur auf andere Beobachtungen beziehen, die sie dann als Beobachtungen nivellieren müssen, das wird sagen, der Illusionismus, der hier verteidigt wird. Eben, wir haben sie eben schon mal kurz darauf hingewiesen, dass die Schaubilder, die einmal fertiggestellt sind, eben wiederholt aufgesucht werden können. Und man kann sagen, dass auch in der Rezeption der Habitat-Dioramen das eine ganz große Rolle spielt. Es gibt eigentlich keinen Katalog über die Habitat-Dioramen, wenn sie überhaupt erwähnt werden, wo nicht erwähnt wird, dass es eine melancholische Erinnerung gibt an die Begegnung mit den Habitat-Dioramen in Museen. Also nicht etwa, wie jetzt Haraway erstmal meinte, die melancholische Erinnerung an den ersten Augenblick der Begegnung mit dem Tier angesichts von Habitat-Dioramen, da ist ja die Illusion ein bisschen was durchgestellt, erfolgreich, sondern dass es eine melancholische Erinnerung an die Begegnung mit den ersten Habitat-Dioramen gibt als Medien. Und hier kann man eigentlich sagen, dass diese Erinnerungsfunktion und diese Wiederholbarkeit der Betrachtungsmöglichkeit mit Blick auf Habitat-Dioramen etwas eintragen, was ihnen ebenfalls, was wie soll sagen, in Spannung zu ihnen steht, nämlich dass sie dann doch unfreiwillig als Medien dann sichtbar werden. Sie wollen allerdings ja gerade nicht, dass man sie betrachtet, sondern durch sie hindurch betrachtet und fühlt. Aber dass sie selber gewissermaßen zu Museen ihrer selbst geworden sind im Laufe der Zeit, das ist das, was sich eben mit einstellt und was auch zu ihnen gehört und gewissermaßen eine eigene, sagen, dynamische Gegenspannung und auch eine Verlebendigung der eigenen Sorte mit sich bringt, die sich jetzt auf die Medien als Medien beziehen. Und man könnte sagen, in ihren anachronistischen Anmutungsqualitäten gerade kreieren sie eine Sichtbarkeit, die ihrer Transparenzorientierung entgegenläuft. Als narrative Konstrukte, wie sie sind, habe ich jetzt schon was, durchzieht sie auch innerdiegetisch eine Art von Spannung. Ich komme jetzt mal zu den Spannungsmomenten, weil man ja sagen kann, dass gerade dieses Setzen auf Anmutungsqualitäten, auf atmosphärische Adressierungs- und affektive Adressierungsmodalitäten dazu führt, dass sie hier mit einer, sagen, Medialität operieren, die selber schwer kontrollierbar ist. Selbst bei noch so großen mimetischen Ansprüchen ist eben das, was sich da mitteilt und sich da verselbstständigt oder atmosphärisch sagen, einstellt, nicht unbedingt ja, kontrollierbar. Dadurch kommt es zu verschiedenen Spannungsaspekten, die ich interessant finde an den Medien. Also denn zunächst, man kann sagen, dass eine Spannung besteht darin, dass das lebendige Dasein in seiner evolutionären Veränderlichkeit und Endlichkeit im Lichte der musealen Schaukästen als letztlich überhistorisch gültige Unveränderlichkeit gefasst wird. Die Merkmale der Veränderlichkeit und Endlichkeit, die ja seit jeher Merkmale des Lebens sind, wandern eigentlich so einseitig in den Raum vor die Dioramen auf die Seite der Betrachterin. Die sind eigentlich das lebendige Element und genau nicht das, und nicht genau das, was wir in Dioramen zu sehen bekommen. Doch das wird, also diese Tatsache der Verschiebung der Lebendigkeit aus ihren Kästen heraus, wird in den illusionistischen Mitteln der dioramatischen Darstellung des Tierlebens wahlweise überwunden oder absichtlich oder soll überwunden werden. Also der Hiatus gewissermaßen zwischen dem Raum der Darstellung und dem Raum der Betrachtung soll überwunden werden durch die atmosphärische Adressierung. Aber sie ist zugleich der Grund dafür, weil es dort diese statischen Dimensionen nur gibt, dass dieser Hiatus gewissermaßen zugleich vergrößert wird. Also immer der Betrachter kann sich eben auch als Betrachter sehen und das Medium eben nicht nur als ein Window Seeing Through nutzen, sondern auch draufschauen. Und diese Kippfigur führt dazu, dass der Hiatus gewissermaßen größer wird. Anders und über einen Medienvergleich gesagt, während etwa im Kino die Illusionsbildung zur lustvollen Suspension von Zweifeln veranlasst und die Differenz zwischen Realität und Fiktion verschwimmen lässt, das ist eben Leihkörper, ist die Illusionsbildung des Habitat-Dioramen weniger eindeutig in ihren Effekten, als man auf den ersten Blick meint. Zwar ermöglichen sie eine Form der Verstrickung und eben Immersion in ihre perspektivisch angeordneten Settings, da jedoch unter dioramatischen Bedingungen das Leben gerade unter Absehung des Lebens in Szene gesetzt wird, ist unklar, wohin die Verstrickung eigentlich führt. Das ist eben der Unterschied auch zum Film, wo wir dann durch das Narrativ auch eine Orientierung gewinnen dafür, wo wir sozusagen unsere Verstrickung einordnen können. Wir ergänzen die Dinge ja nach der Vorgabe der Skripte, die narrativ vermittelt werden, während hier plötzlich eine Art von Unbestimmbarkeitszone aufscheint, von der gar nicht klar ist, was das eigentlich für ein Raum ist, in dem wir da verstrickt werden. Die uns mit ihren auch so starken Glasaugen und ihren expressiven Posen zurückadressierenden Tiere, die Tierdinge oder Semiophoren, eröffnen eine Zone zwischen Leben und Tod, die weder in wissenschaftlichen Repräsentationen der organischen Natur abzubilden ist, also biologisch zum Beispiel, noch wie die Lebendigkeitseffekte im Kino oder in den Künsten, einer klar fiktiven Welt zuzuordnen wären. Da Habitat-Dioramen dergestalt zwischen Wissensbild und Objekten und Artefakten changieren und damit auch zwischen der methodischen Wahrheitsorientierung der Wissenschaften einerseits und der reflektions- bis unterhaltungsorientierten Ausbildung der Kunst andererseits, ist das, was sie so anschaulich vermitteln, in seiner Ortlosigkeit und Idiosynkrasie geradewegs unheimlich. Man kann sagen, man kann jetzt eigentlich fragen, was genau ist es eigentlich, was wir da zu sehen bekommen? Was nehmen wir da eigentlich zur Kenntnis? Was fühlen wir denn eigentlich da, wenn wir da immersiv verstrickt werden? Und wohin versetzen uns diese Dioramen? Und die Dioramen antworten semantisch immer ja zu den Tieren dieser Welt, nach Afrika, nach Asien. Aber da sie eben dramatisierende Inszenierungsformate sind und bildliche Formate sind, teilen sie mit Kunstwerken und Bildmedien eben eine Überschüssigkeit und Unbestimmbarkeit, die sich tatsächlich nicht semantisch reduzieren lässt. Ihre performative und affektive Überschüssigkeit, und das teilen sie eben doch mit Kunstwerken, sagen, verselbstständigen sich und generieren einen Zwischenraum, der eigentlich keinen Eigentümer mehr kennt. Habitat-Dioramen versetzen uns zwar qua perspektivischer Blicklenkung und atmosphärisch in ihre Reenactments, und aber eben damit könnte man sagen, in eine Art Anderswo und Anderswann, deren Verbindung zum Leben, zum diesseitigen Leben, sei es vergangen oder zukünftig oder gegenwärtig, merkwürdig dunkel bleiben muss. Man kann es auch so formulieren: Angesichts von Habitat-Dioramen schauen Lebende den Toten beim ewigen Nicht-mehr-Leben zu. Das ist also Karl Ackley, der sich entsprechend installiert. Das hier ist das erste Diorama von Ackley, was jetzt hier total jämmerlich aussieht, was er schlecht fotografiert ist. Aber es ist auch relativ klein. Da kann sie nur mal die Elemente normale zur Kenntnis nehmen. Und was Sie da oben sehen, die beleuchtete Decke, wäre normalerweise, das ist jetzt von unten aufgenommen, so würde sie normalerweise nicht davor stehen. Also sie würden so davor stehen, dass immer, dass Sie das dann bis zum blauen Himmel gucken können. Und diese indirekte Beleuchtung wäre immer verdeckt. Das ist jetzt also schon ein nicht illusionistisches Foto davon. Ich zeige Ihnen aber nochmal dieses hier. Das ist das In Brightest Africa. Das ist ein Tagebuch von Ackley über seine Expeditionen in den Kongo, heutiges Kongo. Und dort hat er Gorilla zum ersten Mal erforscht, aber vor allen Dingen auch massenhaft erschossen und dann eben mit zurückgenommen in das berühmte Gorilla-Diorama nach New York. Das ist auch von Roosevelt finanziert. In Brightest Africa ist ein Titel, der sich dem Stanley entgegenstellt. Das ist der Kartograf, der im Namen Leopolds I. des belgischen Königs Kongo gewissermaßen mitentdeckt hat und dort kartografiert hat, um Kongo ausbeuten zu können. Also das sagt also wirklich tief verwurzelt in kolonialistische Perspektive, und dieses Buch heißt The Darkest Africa. Also Stanley selber hat Afrika und den Kongo gehasst und hat seine Reiseberichte in maximal rassistischer Form aufgeschrieben. Und In Brightest Africa ist jetzt Ackleys Gegenentwurf zu Stanleys Darkest Africa, weil er allerdings jetzt hier völlig tierfixiert von der Schönheit der Tiere und der Landschaft hier schwärmt. Die Menschen kommen da nur vor als, wie man es hier auch schon sieht, also sind ja sogar weiß. Also normalerweise kommen die Menschen nur vor als die vor Ort sind, ebenfalls als Lieferanten, die nicht weitere Erwähnung finden, sondern ebenso, kann man sagen, ausgebeutet werden wie die Figuren, die der Kartograf im Kongo ausgebeutet hat. Aber das nur nebenbei. Hier ist vor allem zu sehen ein erschossener Gorilla, der dann hier zum Beispiel im Diorama jetzt wieder zu neuem Leben aufgebaut wird. Das ist das Gorilla-Diorama in New York. Und man kann eben tatsächlich sagen, man guckt den Tieren beim ewigen Nicht-mehr-Leben zu. Und das ist das Ergebnis. Da speziell die Tiere in den Habitat-Dioramen nicht nur Semiophoren sind, sondern eben, also nicht nur Zwitter zwischen Ding und Zeichen, sondern ehemalige Lebewesen, könnte man auch sagen, dass sie tatsächlich eigentlich weder symbolisch sind, in symbolischer Relation zum Leben stehen, noch überhaupt in einer darstellerischen Version. Da sie in gewisser Weise der Doppelgänger ihrer selber sind, denn sie wiederholen sich ja nur selbst in toter Form. Also sie symbolisieren sich nicht und sie stellen sich ja nicht dar. Sie sind sie selbst in toter Form. Die Taxidermisten sprechen fertig zufällig davon, dass es eben nicht ausgestopfte Tiere sind, sondern aufgestellte. Sie werden aufgestellt. Das ist ganz wichtig. Wenn man nur mit Kant davon ausgeht, dass alle Darstellungen als Formen der Versinnlichung entweder schematisch, also begrifflich logisch, oder symbolisch ausfallen müssen, also irgendwie analogisch, so scheinen die mit Aufstellungen beschäftigten Habitat-Dioramen oder arbeitenden Habitat-Dioramen aus dem Kanon der Darstellungsmedien eigentlich herauszufallen. Was sie als Lebensform aufstellen, ist streng genommen weder widerspruchsfrei vorstellbar noch eindeutig darstellbar. Sie räumen einer geradezu monströsen Denkerkategorie ein Existenzrecht ein, eben derjenigen, die ich zuvor als die der Aufstellung eines ewigen Nicht-mehr-Lebens bezeichnet habe. Meine Intuition an dem Punkt ist allerdings jetzt, wie lange bin ich überhaupt schon? Wie viel Zeit habe ich noch? Bitte? Nicht mehr so viel. Dann kann ich vielleicht mal einfach zum Ende durchspringen. Vielleicht gucken Sie sich mal dieses wunderbare Diorama an.
Also wenn wir noch mehr diskutieren.
Genau.
Ja.
Also man kann jetzt eigentlich sagen, dass das Unheimliche vielleicht die Kategorie ist, die man am ehesten noch vielleicht hier zum sagen, aktivieren könnte als eine ungern genannte und nicht so oft, also nicht reflektierte Dimension der Habitat-Dioramen, die mit all diesen Spannungen, diesen Widersprüchen, mit denen sie arbeiten, zusammenhängen. Und man kann tatsächlich hier also sie sind überdeterminiert und haben diese merkwürdige Zwischenzone, dieses Anderswo und Anderswo eröffnet. Und übrigens auch noch viele Dinge, etwa wie zum Beispiel hier zu sehen, immer, was man zu sehen bekommt, ist eine Anpassung der Tiere an ihre Umwelt. Und die Umwelt wird auch tendenziell als ein Behälter wahrgenommen, als etwas, oder aufgefasst, als etwas, was statisch bleibt gegenüber den einzig anpassungsfähigen, lebendigen Tieren. Die Tiere sind mit Muskeln so ausgestattet, dass man die verschiedenen Bewegungsmöglichkeiten auch sehen kann, die man nicht zugleich im Bild hergestellt hat. Und das heißt, die Bewegung geht auch einseitig auf die Tiere und nicht auf die Umwelt. Und so hat man so auch eine merkwürdige Auffassung, die dem Uexküll'schen Paradigma etwa einer dynamischen Interaktion zwischen Lebewesen und Umwelt völlig widerspricht und hier eine merkwürdige, auch abstrakte Auffassung von Natur eigentlich ins Bild gesetzt. Aber das ist ein weiterer Aspekt der Unheimlichkeit, vielleicht dessen, was sie von sich geben. Man kann vielleicht sagen, mit Freud, für Freud ist das Unheimliche eine Mischung aus Vertrautem und Unvertrautem. Und er behauptet, das Unheimliche habe zwei Quellen der Angst, nämlich einmal die Wiederkehr des Verdrängten, also etwa ein Schuldgefühl, das sich kundtun kann, und die Wiederbelebung eines überwunden gedachten Realitätsverständnisses, das er als kindlichen Animismus bezeichnet und damit als eine Auffassung, wonach Dinge alle belebt seien. Zieht man diesen Gedanken jetzt sozusagen auf Habitat-Dioramen zurück und das, was sie als Unbewusstes gewissermaßen mitkonfigurieren in den Museen, so kann man sagen, bei ihnen befindet eigentlich beides zugleich statt. Eine Wiederkehr des Verdrängten und die Wiederbelebung eines überwunden geglaubten Realitätsverständnisses. Erstes ist der Fall, insofern sich die im Hintergrund der Dioramen stehende brutal kolonialistische, ressourcenausbeuterische und anthropozentrische Beziehung zur Natur über den Lauf der Zeit zwischen die Blätter und Tiere gewissermaßen in den Vordergrund gedrängt hat und jetzt dazu führt, dass man die Dioramen selber verdrängt, etwa in der Hälfte der Museen, wie am Anfang gesagt, ne? Dass sie jetzt selber plötzlich als peinliche Zeugen einer kolonialistischen Vergangenheit und auch einer naturausbeuterischen Vergangenheit ausgestellt werden. Das soll jetzt selber verdrängt werden, deshalb gehen sie zurück in die Keller. Und der zweite Aspekt, die Wiederbelebung eines überwunden geglaubten Realitätsverständnisses, trifft sogar in einem doppelten Sinne auf sie zu, weil sie einerseits eine Idyllvorstellung des Lebens Vorschub leisten, die das sagen, also einem infantil regressiven Wunsch nach Unsterblichkeit entspricht. Also wir haben zum Beispiel nie Missbildungen zu sehen in den Dioramen, es werden keine natürlichen Tode gezeigt und sagen keine Krankheiten zum Beispiel. Das gibt es alles nicht. Es sind also idyllische, perfekte, unsterbliche Facetten. Und zum anderen unterlaufen sie ihren aufklärerischen Anspruch an Wissenschaftlichkeit, indem sie mit kontaktmagischen Operationen eine Lebensechtheit hervorrufen, die tatsächlich vor allem in ihren animistischen Zügen hervorsticht. Und hier will ich nur noch darauf hinweisen, dass wir, was wir soeben benannt haben, in diesem Diorama hier, sind 7000 unterschiedliche künstliche Blätter untergebracht, die sich an einigen wenigen hundert echten Blättern orientieren. Und der Witz dieser Blätteridee, dieser Mischung, ist eigentlich, dass man sagen kann, die Idee der Immersion findet auch innerhalb der Dioramen zwischen ihren Elementen statt, weil die echten Blätter ihre Echtheit und Indexqualität auf die unechten übertragen und sich gewissermaßen mit ihrer Echtheit infizieren. Und das ist auch die Idee der Taxidermisten. Deshalb diese komische Mischung, diese fetischistische Mischung aus echtem Gestein und nachgebauten Gestein oder echten Geröll und echten Boden, Erden und Pflanzendingen, weil es darum geht, diese Echtheit tatsächlich im kontaktmagischen Nachbarschaftsverhältnis auf das gesamte Setting über sich übertragen zu lassen. Und das ist tatsächlich die klassische Magievorstellung. So, ich ende es einfach hier, ich habe schon zu lange geredet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.